Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
Fünf, vier, drei, zwei, eins und Action. Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Michael Bröker. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Schön, dass du da bist, Michael.
Hi Christoph, schön, dass du mich eingeladen hast. Danke für diesen interessanten Freitag. Die Gespräche von uns waren ja immer extrem gut. Deswegen freue ich mich auf die nächsten Minuten, Viertelstunden, Stunden, was auch immer, wo wir Spaß zusammen haben.
Wie lang es dann wird, werden wir sehen. Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das dir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich das Thema Kommunikation. Da hast du dich eingehend damit beschäftigt und dahingehend wäre es auch cool, wenn du dich kurz vorstellst, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Vorstellung haben, wer du eigentlich bist und wieso du was dazu sagen kannst.
Okay, sehr gerne doch. Also ursprünglich bin ich Physiotherapeut und habe nach meinem Master aber gemerkt, irgendwo fehlt noch was, damit ich meine PS auf die Straße bringen kann, und habe dann nochmal ein Fernstudium gemacht zum Kommunikationstrainer und habe daraus dann die Idee gehabt, dass ich eigentlich mein Wissen gerne teilen würde, und bin Physiotherapeut, Kommunikationstrainer, und habe dann das zusammengenommen und gesagt, ich unterrichte Physiotherapeuten darin, wie man gut kommuniziert.
Der Patientenflüsterer nennst du dich dabei.
Genau.
Da findet ihr auch einen Link in den Shownotes, wenn ihr euch da interessiert, wenn ihr euch kommunikativ weiterbilden wollt. Michael ist euer Mann.
Perfekt, vielen Dank.
Ja, du hast gemerkt, du konntest die PS nicht so auf die Straße bringen. Du hast da auch eine große Faszination für das Thema Kommunikation, für das Thema Interaktion aufgebracht. Du hast es sogar studiert dann. Wie bist du denn an das Thema rangekommen? Was hat dich daran so fasziniert?
Wie bin ich da rangekommen? Eigentlich aus der Unzufriedenheit. Das ist ja immer so, dass du aus zwei Gründen Dinge verändern willst. Entweder weil du irgendwas erreichen willst oder weil du unzufrieden bist. Und ich war ein bisschen unzufrieden, wie viel ich gewusst habe nach dem Studium und wie, nennen wir es mal, mein Behandlungserfolg war. Für mich war das so, dass ich aus dem Studium kam und gedacht habe, komm, du erzählst den Leuten jetzt mal, mach jeden Tag deine 100 Kniebeugen und dann passt es schon. Aber dann habe ich schnell gemerkt, die wenigsten erwachsenen Menschen mögen das, wenn du sagst, hey, hier, mach mal die 100 Kniebeugen, und habe dann überlegt, ja gut, woran scheitert das denn? Und habe mir gedacht, ja, wenn mir jemand sagt, der halb so alt ist wie ich, mach mal deine Kniebeugen und die Welt ist wieder in Ordnung, dann passt das nicht so. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich da an meiner Kommunikation arbeite, kann ich das Ganze vielleicht besser rüberbringen und denjenigen motivieren, dass er selber was macht. Und genau, so bin ich dann zu dem Thema gekommen und seitdem mit steigender Begeisterung dabei.
Die Begeisterung steigt sogar. Ah, das ist schön zu hören. Ja, ich kenne diesen Frust, viele von unseren ZuhörerInnen sicher auch. Man hat eine tolle Idee, was diesen Menschen helfen könnte, und die machen nicht, was wir von ihnen wollen. Und das hat dich frustriert, das hat dich auch auf diesen Pfad gebracht. Deshalb steigt auch die Begeisterung dafür nach und nach.
Genau, weil man lernt nicht aus, und umso mehr man sich in dem Thema einarbeitet, umso mehr merkt man, dass sich neue Welten offenbaren und man eigentlich schon fast, ja, ich nenne es immer, eine Mini-Superkraft entwickeln kann, wo man dann einfach mit Freude an der Arbeit dabei ist, weil man sieht, hey, man erreicht mit viel weniger Stress viel mehr. Und ja.
Ist wie eine kleine Superkraft. Du kannst damit viel, viel mehr, du hast es vorher so genannt, PS auf die Straße bringen und hast mehr Freude und mehr Erfolg bei der Arbeit.
Genau, so war es zumindest bei mir, und das möchte ich gerne mit der Welt ein bisschen teilen.
Oh, das klingt genial. Sowohl als jemand, der diesen Frust kennt, aber auch so ein bisschen diese Freude kennt, wenn man sich darin weiterentwickeln kann.
Auf jeden Fall. Das war ja bei euch auch so mit Best.
Ja, absolut. Also es ist nach wie vor so, dass aus diesem Frust eigentlich die Vision dahingehend entstanden ist. Und es ist gar nicht so leicht, da auch sich vorwärts zu entwickeln. Also es gibt immer wieder Dinge, die dann noch dazukommen. Das Ganze außenrum, viel Organisation, alles, was hinter den Kulissen passiert, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und so ähnlich ist es auch mit der Kommunikation. Klar kommuniziert jeder Physio. Also das ist unser täglich Brot. Nur in welche Richtung es geht, ob es überhaupt zielgerichtet ist, ob es bei den Leuten ankommt, ob es die Ziele erreicht, ob wir die sinnvollen Ziele überhaupt rausfinden. Das sind alles Dinge, die manchmal da vorbeigehen. Oder im schlimmsten Fall richten wir sogar Schaden an damit. Wir haben uns da im Vorfeld unterhalten. Ich frage ja meine Gäste gerne nach einer Schmerzstory und du meintest direkt, ah, du hast noch was Besseres mit dabei, nämlich eine kleine Nocebo-Story. Und nach der würde ich dich jetzt direkt fragen. Da bin ich sehr gespannt.
Okay, gut. Ich hole ein bisschen aus. Also ich bin jetzt 29 und vor gut 10 Jahren hatte ich einen Pneumothorax. Das heißt, dass meine Lunge eingefallen ist. Und dann musste ich regelmäßig zum Lungenarzt, nachdem ich operiert wurde. Und ich habe wirklich sehr, sehr gern Sport gemacht. Mit 18 sagt dann der Lungenarzt zu mir: Michael, nein, du wirst niemals wieder ein guter Ausdauersportler. Danach bin ich nicht mehr zu dem Arzt hingegangen und habe mir gedacht: Ja, danke, du kannst mich mal, ich trainiere jetzt erst recht. Und bin jetzt wieder sehr begeistert beim Ausdauersport dabei, laufe den Halbmarathon. Und das war aber für mich ein Moment, der mich immer noch prägt, wo ich denke, hey, du kannst einem jungen Menschen nicht sagen, du wirst nie wieder gute Sport machen können. Du kannst eigentlich dich gleich in den Rollstuhl setzen und mach nicht mehr so viel im Leben. Das war ein Moment, der mich extrem geprägt hat und der auch so ein bisschen mit reingespielt hat, als ich mein Konzept entwickelt habe über Kommunikation, über Nocebus, wie er das auch mit reinnimmt, dass da viel schief läuft, wenn man hört, hey, mit so einer Bandscheibe brauchst du dich nicht mehr bewegen. Das ist was, wo ich gesagt habe, das passiert noch viel zu oft. Ich habe es selbst erfahren und das prägt mich jetzt noch 10 Jahre später, obwohl ich es abgeschüttelt habe. Aber das war trotzdem was, wo ich gesagt habe, so bitte nicht. Und das ist mir ein großes Anliegen, dass sich das mal ändert.
Wow, da kommt jetzt viel zusammen. Pneumothorax ist keine kleine Verletzung, also da wir sprechen von einer lebensgefährlichen Verletzung, die du hattest. Du hast dich
Genau.
davon erholt und machst jetzt wieder Ausdauersport.
Ich mache sehr begeistert Ausdauersport. Ich habe mich gut davon erholt. Ich wurde operiert und die Lunge wurde gewissermaßen ja ein Stück abgeschnitten und dann wieder zugenäht, wie so eine Ravioli oder sowas. Und dann habe ich eigentlich erst ja wirklich gesagt, jetzt erst recht, warum denn nicht? Und ja.
Das hat dich erst recht motiviert, nochmal Gas zu
Genau.
geben.
Genau.
Das ist schon heftig. Was wäre passiert, wenn du dich dieser Aussage gebeugt hättest, wenn du das geglaubt hättest?
Ich glaube, dann hätte ich mein komplettes Leben ja nicht ruiniert, aber es wäre nicht so erfüllend gewesen, wie es jetzt ist, weil Sport ist für mich die große Leidenschaft eigentlich. Ich wurde auch Physio, weil ich diesen Link zwischen Sport und Medizin unglaublich cool finde und das Ganze lebe. Und deswegen weiß ich nicht, wenn ich keinen Sport mehr machen würde oder nicht so intensiv, dann wäre ich unausgeglichen und würde heute nicht zufrieden sein mit meinem Leben, wie ich es jetzt bin.
Da wird dir was fehlen. Ja.
Auf jeden Fall, da wird mir ein sehr großer, wichtiger Teil fehlen. Und warum eigentlich? Ja.
Und das nur, weil jemand damals so gut gemeint, das möchte ich hier ja nochmal betonen. Der Arzt hat das sicher gut gemeint in dem
Genau,
Moment.
er hat.
Also sprich ruhig
Genau.
weiter.
Sorry, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn sich das überlappt manchmal. Aber ja, der hat es wirklich gut gemeint und wollte, dass ich mir vielleicht keine falschen Hoffnungen mache oder sowas. Aber in dem Moment war das was, wo ich mir gedacht habe,
Oh.
okay, ja.
Wie war das? Also kannst du dich an den Moment erinnern, als die Aussage kam? Wie ging es dir da?
In dem Moment dachte ich mir so ein bisschen, boah, woher will der das denn jetzt so genau wissen? Ich will eigentlich schon Sport machen und der hat mir nicht erklärt, warum das so ist. Er hat einfach nur gesagt, ja, ist so, und finde ich mit ab. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, jetzt habe ich ziemlich viel Fragen in mir und weiß gar nicht, wo es weitergehen soll, aber ich will von dem Menschen keine weiteren Informationen mehr bekommen. Der tut mir nicht gut oder sowas, genau. Ah.
Du hast direkt gezweifelt und eigentlich das Vertrauen war in dem Moment weg.
Genau,
Also du
genau.
wolltest auch gar nichts mehr wissen von ihm.
Genau. Man muss dazu sagen, das war vielleicht, ja, 1,5 Jahre, nachdem ich operiert wurde oder sowas. und dann regelmäßig beim Arzt war und er halt immer nur gemeint hat, ja, gefällt mir nicht so. Und dann hat er halt das rausgehauen und dann habe ich ihr auch gesagt, gut, da gehe ich nicht mehr hin und habe dann einfach gesagt, gut, wenn ich Probleme habe, dann gehe ich mal wieder zum Arzt, aber zu dem Arzt brauche ich erstmal nicht mehr gehen.
Den sparst du dir. Ja,
Genau.
das finde ich eine spannende Sichtweise, denn ich denke, dass uns häufig als diejenigen, die solche Aussagen auch mal bringen, gar nicht bewusst ist, welche Auswirkungen die haben, auch direkt, weil diese Menschen vielleicht auch einfach nicht mehr kommen. Also, wieso auch? Da ist das Vertrauen weg. Es ist medizinisch dadurch in dem Moment in die Hose gegangen. Und selbst wenn du wieder mal ein Problem kriegst, wird der das nicht mehr mitkriegen, weil du auf keinen Fall da nochmal hingehen möchtest.
Das stimmt, das hast du gut zusammengefasst. Also besser kann ich es gar nicht beschreiben. Da hast du eigentlich mir die Worte aus der Zunge genommen. Besser hätte ich es selber nicht sagen können.
Das unterstreicht die Bedeutung der Kommunikation. Und du sagst ja auch, es prägt dich bis heute. Das ist ein Grund, wieso es dir auch heute noch so wichtig ist, gut zu kommunizieren, weil es da einerseits diesen Frust gab und diese negativen Erfahrungen, die du selber als Patient gemacht hast. Aber es gab auch später, ja, diese Chance, die du darin erkannt hast. Also, du hast es vorhin beschrieben. Du hast plötzlich gemerkt, dass du so eine Superkraft entwickelst. Magst du davon auch mal erzählen, von dieser positiven Seite, was da doch alles möglich ist?
Genau, ich habe es dann einfach irgendwann andersrum gesehen und habe mir jetzt im Nachhinein gesagt, hey, ich verstehe meine Patienten. Wenn die zu mir kommen und sagen, hey, der Arzt hat mir das Röntgenfoto gezeigt und gesagt, du hast einen Rücken wie ein Bauarbeiter, der 100 Jahre alt ist, dann verstehe ich, was vielleicht in meinem Patienten vorgeht und probiere dann mein Wissen aus der eigenen Erfahrung zu transferieren und es als Chance zu sehen, wo ich jetzt sage, hey, im Langfristigen war das ein guter Moment, weil ich gesagt habe, ja, will ich nicht glauben und ich verstehe jetzt aber, wie du dich gerade fühlst und ich kann dich da vielleicht ein bisschen unterstützen. Ich habe das auch mal mitgemacht und kann dann Patienten sagen, hey, ja, war eine blöde Zeit damals, man möchte nicht operiert werden und man möchte danach keinen Arzt, der ihm sagt, du wirst kein guter Sportler mehr, aber ich verstehe, wo du dich gerade befindest. Vielleicht können wir ja mal das probieren. Das muss nicht immer zutreffen. Ja.
Dein Verständnis hat sich da massiv gebessert und du kannst es
Genau.
heute dafür auch wirklich nutzen, um dich gemeinsam ins Boot zu setzen mit den Leuten.
Genau, dass wir dann vielleicht dieselbe Richtung einschlagen wollen oder im selben Boot rudern und nicht aneinander vorbei rudern. Und genau.
Dass es in die gleiche Richtung geht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Welche Techniken oder welche Strategien nutzt du dafür denn am liebsten?
Du meinst jetzt generell, welche Techniken ich nutze, damit ich in der Behandlung den Patienten mit ins Boot hole, oder?
Ja, genau.
Gut, das ist eine interessante Frage. Ich würde so sagen, das Allerwichtigste ist, dass du damit anfängst und den Patienten fragst, was möchtest du in der Therapie erreichen? Dass du nicht anfängst, was sind deine Probleme, was ist kaputt, wo tut es dir weh, sondern was möchtest du erreichen? Und dann kommen die meisten Leute erstmal zu dir, mir tut der Rücken weh. Ja, das möchtest du nicht erreichen. Dass man da kurz drauf eingeht, dass du dem Patienten eigentlich ja mit einer offenen Frage die Möglichkeit gibst, erstmal lösungs- statt problemorientiert zu sein. Das ist für mich vielleicht der Geheimtipp. Und dann, was ich jedem mitgeben würde, sind offene Fragen. Nichts finde ich nerviger als geschlossene Fragen. Wenn man jemanden überhäuft mit tut's weh, wo, wann, warum oder was, dann hast du eigentlich nur geschlossene Fragen. Dann fühlst du dich eigentlich wie, ja, keine Ahnung, als ob du ausgepresst wirst und am Ende nichts übrig ist. Aber wenn du offene Fragen stellst, das ist das, wo ich denke, dass man am meisten rausholt. Und vor allem die offene Frage, was möchtest du erreichen, hat bei mir schon wirklich viel bewirkt, dass du dann wirklich super schnell gut mit den Leuten ins Gespräch kommst.
Der Fokus geht dabei einfach weg vom Problem an sich, vom Rückenschmerz oder von der Verletzung, Hin zur Lösung, da
Genau.
wo das Ziel steckt. Und damit könnt ihr eine Richtung definieren. Und
Genau.
wichtig ist dir dabei, das auch als offene Fragen zu formulieren und eben nicht als kurz und geschlossen, was ist dein Ziel und nächstes, wobei das auch eine offene Frage schon wäre, aber eben nicht die Frage nach einem Wort oder nach einem Ja, Nein, sondern wo geht's hin? Was ist die Richtung? Was bewegt dich? Und wo möchtest du dich hinbewegen? Das steckt da ja alles drin.
Genau, das stimmt. Das ist diese Einladung eigentlich, sich darauf einzulassen. Und wenn du dann eine offene Frage gestellt hast, musst du auch wirklich interessiert sein oder offen sein für das, was dir angeboten wird. Weil wenn du einfach jetzt vom Patienten gesagt bekommst, ja, ich möchte wieder einen Halbmarathon laufen und du dann einfach sagst, ja, okay, ja, wir fangen jetzt hier mal an, dann bist du nicht auf den Patienten eingegangen. Also du musst da offen sein für das, wo der Patient erreichen möchte und ihn gegebenenfalls auch ja, nicht sagen, das geht nicht, sondern vielleicht sagen, das dauert ein bisschen länger oder es wird schwierig, aber unmöglich ist es nicht. Und dass du ihm da schon mal so eine gute Richtung mitgibst. Genau.
Zur offenen Frage gehört auch deine offene Haltung der Person gegenüber. Es reicht nicht, die offene Frage zu stellen und dann die Antwort zu übergehen, sondern die Antwort ist ja das Entscheidende. Die Frage ist
Genau.
ja nur das Werkzeug, um die Antwort zu bekommen, aber die Antwort ist ja dann das Boot, in das ihr euch gemeinsam setzen könnt.
Das ist gut
Oder
formuliert.
die Richtung, in die das Boot fährt. Also, ja.
Genau. Ich stelle mir es immer so vor, der Patient, der gibt die Richtung vor und ich gebe ihm vielleicht eine Möglichkeit mit, wie er den Motor starten kann, damit er seine PS selber nutzen kann. Heißt, ich bin eher so der Lehrer, der dem Patienten mitgibt, wie er sein Boot denn fahren kann, aber wohin er das fährt, das muss er selber entscheiden. Und das geht nur dadurch, wenn der Patient eigentlich im Fokus steht.
Wenn der Mensch im Fokus steht, um den es geht in dem Moment. Ja. Und dazu gehört es eben auch, ja, seine Antworten zu hören, zu verstehen und zu akzeptieren. Ich höre manchmal, wenn ich mit Kolleginnen so im Pausenraum über solche Themen spreche, ein bisschen Skepsis. Also wenn du solche offenen Fragen stellst, dann hast du doch gar nicht genug Zeit. Die erzählen dir doch alles Mögliche von vorne bis hinten. Wie schaffst du denn das in 20 Minuten? Die Frage stelle ich jetzt dir.
Das ist eine sehr schöne Frage. Da habe ich nämlich vor 2 Wochen einen Blogbeitrag drüber gemacht und kann da nämlich die genaue Zahl sagen, wie sich das auswirkt. Man denkt im ersten Moment, oh, das kostet einen unglaublich viel Zeit, wenn man dem die Möglichkeit gibt, zu reden. Aber aus der Statistik ist es so, dass wenn ein durchschnittlicher Mensch redet, er nicht länger als 92 Sekunden braucht. Also 1 Minute und 30 Sekunden. Dann ist er fertig. Und die Vielredner sind nach 150 Sekunden fertig. Heißt, es gibt klar ein paar Menschen, die drüber hinausgehen, aber das sind 1 oder 2%. Bei fast allen schaffst du in 1,5 Minuten, wo du vielleicht aktiv zuhörst, dass er dir wirklich erzählt, weswegen er eigentlich da ist. Und wenn wir jetzt wieder auf Zahlen, Daten und Fakten zurückgreifen, verschiedene Studien sagen, dass zum Beispiel Ärzte Patienten nach 11 bis 18 Sekunden durchschnittlich unterbrechen. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es bei Physios nicht besser ist. Also wir haben das gleiche Problem, weil man schon schnell im Kopf einen Schritt weiter ist. Aber das Schöne ist, die Studien haben bewiesen, gib dem Patienten am Anfang Zeit, dann sparst du dir hinten raus ganz viel Zeit. Dann passiert dir nicht mehr, dass am Ende von der Behandlung die Oma Erna sagt, ja, und übrigens, eigentlich tut mir ja mein rechtes Knie auch weh. Und du sagst, ja, da haben wir jetzt aber heute keine Zeit mehr für. Wenn du aber am Anfang ihr die Zeit gibst, zu erzählen, weswegen sie da ist, dann weißt du, wie du die Einheit strukturieren musst, damit du am Ende Zeit sparst sogar.
Kannst dann nicht mehr so leicht etwas überhören. Und es ist sehr spannend, dass man es mit Zahlen einfach auch belegen kann. Also die Zahlen kannte ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich macht es Sinn, auch deinen Blogbeitrag hier zu verlinken. Denn ich finde es sehr beruhigend. 90 Sekunden hast du gesagt, das ist jetzt keine außerordentlich lange Zeit. Und die mal auszuhalten und jemandem so lang zuzuhören, das kann echt Gold wert sein. Also andersrum, ich habe vor kurzem ein Gespräch belauscht, möchte ich nicht sagen. Ja doch, wir saßen halt im Pausenraum und zwei Leute bei uns auf der Arbeit haben sich unterhalten, ganz normal unterhalten. Eine hatte ein Problem, der andere auch, aber nicht das gleiche Problem. Und die haben komplett aneinander vorbeigeredet. Komplett. Also es war dann schwer, einen Faden aufzunehmen. Ich wollte mich dann auch nicht zu stark da einmischen, aber es war wirklich total schade, weil es hätte so viel Potenzial gegeben, sich da gegenseitig zuzuhören und vorwärts zu kommen in einem Gespräch. Aber die Möglichkeit war gar nicht da, denn erst hat der eine erzählt und dann der andere und dann wieder der eine und dann wieder der andere. Und genau das glaube ich und das sehe ich genau wie du, dass wir Physios das auch machen. Der Patient erzählt uns etwas und wir sind schon ganz woanders. Und dann ist eben nach diesen 11 Sekunden meinetwegen die erste Unterbrechung und wir fragen direkt, aha, es ist so und so. So der Klassiker, jemand erzählt, ja, ich habe Arthrose im Knie und möchte noch ein bisschen was erzählen. Und ich komme schon mit der Frage, aha, tut's beim Treppabsteigen weh? Und schon bin ich in meiner Idee. Kann natürlich sein, dass es so ist. Aber vielleicht möchte er mir das gar nicht sagen. Vielleicht hat er zwar Arthrose im Knie, aber er hat ständig Rückenschmerzen. Das hält ihn auf. Deshalb kann er seinen Enkel nicht hochheben. Deshalb kriegt er das nicht hin. Deshalb kann er keinen Ausdauersport mehr machen. Vielleicht macht er den nur nicht mehr, weil ein Arzt irgendwas gesagt hat und nicht, weil es ihm beim Loslaufen wehtut. Wie soll ich das erfahren, wenn ich ihm nicht seine 90 Sekunden gebe, um mir das zu erzählen? Und wie du sagst, am Ende spare ich mir damit so viel Zeit, so viel Mühe, so viel Anstrengung. Und genau diese Erfahrung mache ich auch. Ich kann mir damit Zeit sparen, am Ende raus. Und ich spare mir vor allem sehr viel Energie. Denn wenn wir bei der Bootmetapher bleiben, wenn wir uns ins Boot setzen mit dem Patienten und wir möchten in eine andere Richtung als er. Ich nehme jetzt den Motor mal aus der Metapher raus. Sagen wir mal, jeder hat ein Paddel. Der Patient paddelt in eine Richtung und ich in eine ganz andere. Aber weil ich nicht zuhöre, merke ich es nicht. Ich paddel halt irgendwo hin und er paddelt ganz woanders hin und beide wundern sich, wieso das so anstrengend ist. Ja, bei der Metapher wird vollkommen klar, warum das so ist. Wenn wir uns vorher klar werden, wo geht's hin, und das bestimmt nun mal der Patient, denn es ist sein Boot. Das ist sein Boot. Wenn die Richtung nicht sinnvoll erscheint, dann können wir entweder sagen, hey, vielleicht bin ich nicht der richtige Therapeut für dich, oder wir können gucken, ob es eine Richtung gibt, auf die wir uns einigen können. Aber das muss vorher stehen und dafür müssen wir zuhören. Und wenn dann die Richtung klar ist, dann wird es viel einfacher, auch in diese Richtung gemeinsam zu paddeln und vorwärts zu kommen. Und im Idealfall können wir irgendwann das Boot verlassen und er kann weiter in die Richtung weiter paddeln. Das sollte ja dann das Ziel sein. Und wir haben vielleicht sogar ganz viel Mühe und Zeit dabei gespart.
Das stimmt. Das hast du wieder gut zusammengefasst. Das gefällt mir außerordentlich gut, wenn wir eigentlich den Motor durch die Ruder ersetzen, weil eigentlich ist dieser Motorvergleich, der hat noch ein bisschen gehinkt. Das habe ich auch gemerkt, als ich davon erzählt habe. Aber man muss ja irgendwie gucken, dass man die gemeinsame Story aufbaut, weil Kommunikation ist ja auch nichts anderes als gemeinsam eine Welt erschaffen und sich darüber einigen, wie man die Welt beschreibt eigentlich. Und was du da beschrieben hast, trifft es wirklich gut. Wenn man einfach in die gleiche Richtung rudert, dann passt das. Aber wenn einer nach vorne geht, der andere nach hinten, dann wird dabei niemals irgendwas rauskommen.
Es gibt ja diese schwierigen Situationen, wo eben einer in die eine und einer in die andere Richtung rudert. Wenn die Leute zu uns in die Kurse kommen, dann geht es ganz häufig genau um diese. Also unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählen dann gerne sowas wie, ja, ich möchte bei meinen Dauerpatienten mal vom Fleck kommen. Ich habe die schon so lange und die sind festgefahren und haben sich an ihre Massagen gewöhnt oder an ihre passiven Therapien und ich weiß nicht, wie ich aus diesem Strudel rauskomme. Da ist das vielleicht schon längst so. Vielleicht hat der Patient das Paddel längst ins Boot gelegt und paddelt gar nicht mehr und lässt uns in irgendeine Richtung paddeln. Und dadurch kommen wir kaum vom Fleck. Welche Strategien hättest du denn in diesen Situationen, wo es echt schon festgefahren ist, wo vielleicht wir selber uns festgefahren haben?
Okay, das ist schon eine sehr gute Frage. Da muss ich ganz kurz drüber nachdenken, weil es ist nicht so einfach, die schwierigen Situationen wirklich gut zu lösen. Man ertappt sich ja selbst jeden Tag wieder drin, dass irgendwo was ist, wo man sagt, ja, war ich nicht zufrieden mit. Ich denke, die beste Möglichkeit, die ich gerade aus dem Stegreif sehe, ist, dass man in der einen Einheit einfach sagt, gut, das war jetzt das letzte Mal nicht gut gelaufen oder sich regelmäßig selbst hinterfragt eigentlich, wo steht man gerade? Hat man das Ziel noch vor Augen? Hat man überhaupt das Ziel definiert? Oder ist man einfach damit beschäftigt, aktiv zu sein, aber nicht produktiv? Heißt, ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich selber hinterfragt, was ist das Ziel vom Patienten? Nützt das, was ich dem Patienten biete, irgendwas? Und wenn man da sagen kann, ich denke, wir haben ein Ziel, wir haben einen Weg, der dahin führt, dann ist das auch okay, aber dann ist es wieder wichtig, dass beide dieses Ziel und beide diesen Weg kennen. Aber wenn man feststellt, dass einer von beiden eine andere Sprache spricht oder wenn ich auf gerade zurückgehe, nicht an der gemeinsamen Welt baut, sondern zwei unabhängige Welten, dann muss man gucken, dass man wieder zurückkommt. Was du jetzt sehr gut gemacht hast im Gespräch, du fasst Dinge zusammen. Dadurch sind wir immer wieder auf demselben Nenner. Dadurch zeigst du mir, hey, ich verstehe, was du meinst, Michael, oder täusche ich mich da? Und wenn ich das dir dann vielleicht auch wieder gebe, Christoph, deine Rudermetapher ist super, lass uns die weiter ausbauen, dann ist das, denke ich, der gemeinsame Punkt. Also wenn wir sagen, ja, wir gucken, ob wir das Ziel haben, dass wir den Weg dahin haben und dass wir beide das Gleiche haben, dass wir uns eigentlich gegenseitig zurückspiegeln, wo wir stehen, dann funktioniert das. Und egal, wie oft man den Patienten schon behandelt hat oder egal, wie sicher man ist, dass man die richtige Therapie kennt, die es höchstwahrscheinlich gar nicht gibt, dann muss man sich trotzdem immer wieder fragen, sind wir noch auf Kurs? Haben wir beide den gleichen Kurs? So könnte man das vielleicht zusammenfassen.
Eine Zusammenfassung der Therapie, also all der Einheiten, die man vielleicht schon verbracht hat, zusammen und dann der Blick wieder auf das Ziel. Die Frage, ob das Ziel vorhanden ist überhaupt und wie das Ziel denn gerade noch aussieht. Das kann Mut erfordern oder ich bin mir sogar sicher, dass das Mut erfordert. Also wenn ich an diese Fälle denke, die ich auch in der Praxis habe natürlich, dann kostet das schon Überwindung, dahin zu gehen und zu sagen, hey, wir machen hier seit einem halben Jahr dies oder das und irgendwie passiert jede Einheit das Gleiche. Welches Ziel haben wir eigentlich gerade? Und sich auf diese Ebene zu begeben und zu gucken, wo geht es denn wirklich hin? Ich denke, dass erfordert es natürlich, dass wir diese Kontrolle abgeben. Ich meine, es ist bequem und leicht kontrollierbar, immer dasselbe zu machen. Und dann wirklich auch dem Gegenüber zu vertrauen. Hey, ich habe gemerkt, hier läuft was immer gleich und nicht mehr zielgerichtet. Wie können wir das neu ausrichten? Denn es kann natürlich passieren, dass unser Gegenüber, unser Patient, unsere Patientin dann sagt, hey, das läuft doch gut. Was hast du denn? Komme ich halt nicht mehr. Das kann passieren. Es ist nur die Frage, wo wollen wir auch hin als Therapeuten? Wollen wir irgendwann den Plan voll haben mit Leuten, die nicht mehr zielgerichtet mit uns arbeiten, die nur noch ja, Wellness auf Rezept bekommen oder was auch immer? Oder möchten wir tatsächlich professionell den Menschen weiterhelfen? Und das erfordert dann auch manchmal Mut, da wieder hinzukommen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie du es gesagt hast, das ist nicht leicht, weil man sich ja dann selber in einer gewissen Weise eingesteht, dass man Fehler begangen hat. Dass man dann erstmal den Mut aufbringen muss, zu sagen, ja, vielleicht war der Weg, den wir eingeschlagen haben, der falsche. Aber wenn wir den jetzt weitergehen, wird es nicht besser. Ich habe irgendwo mal das Zitat gelesen: Wer einen Fehler begeht, hat kein Problem. Aber wer den Fehler nicht beseitigt, der begeht einen zweiten Fehler. So sinngemäß. Heißt, vielleicht muss man sich dann sagen: Ja, gut, man hat es probiert, aber irgendwie war das der falsche Weg. Dann muss man sagen: Niemand ist sicher vor Fehlern und den Mut aufbringen, sagen, wir probieren es einfach. Wir nehmen vielleicht ein paar Elemente mit, aber wir passen so ein bisschen den Kurs an. Vielleicht jetzt nicht die 180-Grad-Wende, sondern nur so Mühe, dass wir vielleicht ein bisschen einen neuen Horizont sehen oder was. Und dann denke ich, dass es ganz gut geht. Aber das ist schwierig. Also ich ertappe mich selber jeden Tag wieder dabei, dass ich denke, passt das so? Bin ich mit dem Patienten noch auf dem besten Kurs? Aber eigentlich wird man auch oft sagen müssen, ja, wenn man vielleicht im Himmel zurückguckt, irgendwann auf sein Leben später, hätte ich vielleicht besser wissen müssen oder hätten wir zusammen besser rausfinden müssen, weil das ist der nächste Punkt. Ich finde, man hat als Therapeut nicht die alleinige Verantwortung für den Patienten. Die liegt eigentlich viel mehr beim Patienten. Wir sind der Wegbereiter und zeigen ihm vielleicht, wie er den Kurs neu einstellen kann. Und das ist dann vielleicht auch unsere Aufgabe, dass wir sagen, wir sind nicht verantwortlich dafür, wie es dem Patienten geht. Wir tun alles dafür, dass es ihm besser geht, aber wir müssen ihm vielleicht Wege aufzeigen, die er selber gehen muss.
Das nimmt auch Druck raus. Also natürlich gehört es dazu, Fehler zu sehen und bereit zu sein, diese zu sehen und anzugehen. Also zu einem Fehler zu stehen und ja, das besser zu machen. Das ist sicher der erste Step. Aber andererseits ist es auch so, wir sind nicht diejenigen, die jedem immer helfen können. Wir können Hilfe anbieten und indem wir Fehler korrigieren, die wir gemacht haben, können wir auch diesen Kurs verbessern. Nur am Ende haben es nicht wir in der Hand, ob jemand ja das Ruder rumreißt, ob jemand in die Verantwortung gehen kann oder ob er vielleicht in seiner Schleife hängen bleibt. Das ist zum Schluss immer noch die Verantwortung der Person, die es betrifft. Das ist ganz wichtig. Ja. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Blick auf dein Studium werfen. Also, ich habe ja selber verschiedene Einblicke in den Bereich Kommunikation. Ich konnte vor allem im Motivational Interviewing schon ein paar Erfahrungen sammeln und darf im Psychologiestudium auch ein paar Dinge kennenlernen, die allerdings häufig sehr theoretisch sind. Das finde ich immer ein bisschen schade, denn es ist etwas sehr Angewandtes, wo es halt auch brutal viel Theorie dazu gibt, die wichtig ist, allerdings manchmal nicht bei der Umsetzung hilft. Ja, wenn du jetzt an dein Studium zum Kommunikationstrainer denkst, welche Aspekte wurden denn da besonders in den Vordergrund gestellt? Wie lief das ab?
Okay, also das war, wie gesagt, ein Fernstudium, wo ich dann verschiedene Module hatte. Das war auch relativ theorielastig. Dann hieß es zum Beispiel so, du hast dein Modul 1 Pädagogik, dann lernst du Kapitel 1, am Ende von Kapitel 1 machst du einen Multiple-Choice-Test und guckst, ob du das Kapitel bestanden hast, kriegst dann noch eine Hausarbeit zwischenrein und beschäftigst dich so mit dem Thema. Oder dann hieß es, mach mal als Gruppenarbeit das und das und dokumentiere das und schicke das dann ein. Heißt, es war auch sehr theoretisch, aber mir hat es eigentlich getaugt, weil ich dadurch erstmal verstanden habe, was man machen kann. Und für mich war das eigentlich so eine Art, ja, Öffner gewissermaßen, wo man dann sagen muss, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Oder mir wurde ein neues Werkzeug in die Hand gedrückt und gezeigt, wie es funktioniert. Und das konnte ich dann selber anwenden. Und es war dann so aufgebaut, dass man fünf verschiedene Module hatte, von Pädagogik über Psychologie, über Kommunikation an sich und dann auch, wie man Kommunikationstraining aufbaut, wie man sowas hinbekommt. Und so war das dann, ein Fernstudium, das kein Bachelor oder Master war, sondern ein Jahr lang, wo ich dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden da investiert habe, aber schon sehr fachspezifisch ein Jahr lang wirklich an Kommunikation, ja, mich weitergebildet oder in der Kommunikation mich weitergebildet habe. Da ging es dann darum, wirklich über Pädagogik, über Psychologie, dass man so die Hintergründe versteht. Und man wurde einfach angeregt, das selber anzuwenden. Und dann habe ich angefangen, einfach mal ein bisschen, ja, zu spielen und halt mal ein oder zwei von den Techniken anzuwenden und zu sagen, hey, vielleicht kann man ja das mal mit einbauen. Und habe dann mir vorgenommen, selbst meine Praxis einfach immer auszuprobieren mit meinen Patienten, was ich in der Woche vielleicht gelernt habe, sei das jetzt über das Führungsverhalten von Menschen, sei das jetzt darüber, wie man aktiv zuhört oder was auch immer. Und dann probiert das umzusetzen. Und das war dann so ein bisschen für mich mein Studium, dass ich das Wissen bekommen habe, wie ich das anwenden kann, wurde mir gezeigt und ich das einfach jetzt auch jeden Tag noch probiere, ein bisschen mehr anzuwenden, dass ich mir sage, gut, ich probiere heute vielleicht mal besonders darauf zu achten, aktiv zuzuhören oder vielleicht nochmal zusammenzufassen, was gesagt wurde, dass ich probiere, diese Techniken wieder aktiv nach vorne zu bringen. Ich hoffe, das hat deine Frage so ein bisschen beantwortet, wie das Studium für mich ablief oder kann ich da noch mehr ins Detail gehen?
Sehe gewisse Parallelen zu meinem Psychologiestudium, das ja ebenfalls ein Fernstudium ist. Also dein Studium war da vor allem erstmal der Unterbau, der theoretische Unterbau. Du hast das Glück als Physio, dass du diesen Unterbau auch direkt nutzen kannst. Ich meine, jemand, der vielleicht einen Job hat, wo die Kommunikation nicht so gefragt ist, der kann das möglicherweise nur im privaten Umfeld oder ähnliches so ein bisschen probieren. Und du hast die Möglichkeit, das den Unterbau auch direkt zu trainieren und Techniken anzuwenden, zu testen, wie läuft das bei den echten Menschen. Auch mal zu scheitern vielleicht.
Natürlich.
Das gehört zum Üben immer mit dazu und immer wieder zu erleben, aha, zuhören, jetzt kommt das dabei raus. Zuhören, jetzt kommt das dabei raus. Oh, jetzt ist es mir nicht gelungen, jetzt entsteht hier ein Widerstand. Oder heute fasse ich mehr zusammen, wie auch immer. Das ist vielleicht auch die Essenz, die wir für alle, die jetzt zuhören, da ein bisschen rausziehen können. Es ist immer cool, diese Infos aus Podcasts, aus Büchern, woraus auch immer zu ziehen. Also wir lernen ja in der Physiotherapie auch körperlich ganz viele Dinge, die theoretisch schon ganz interessant sind. Am Ende ist es allerdings ganz, ganz wichtig, das zu üben. Und ähnlich wie ich ja einfach nicht mit der 100-Kilo-Hantel direkt Bankdrücken anfangen kann, sondern vielleicht mit kleinen Gewichten starten muss, so ist es auch in der Praxis, in der Kommunikation. Und aktives Zuhören ist da ein perfektes Beispiel. Ich meine, die einfachste Stufe wär die Wiederholung. Klar sind die anderen Stufen welche, die man häufiger nutzen soll, zumindest laut Miller und Rolnick. Aber es ist schon sehr hilfreich, oder es war für mich schon sehr hilfreich, einfach nur das aktiv zu üben. Das heißt, statt beim Zuhören immer schon an meine Antwort zu denken, habe ich anfangs nur geübt, mal das, was mir gesagt wurde, zu wiederholen. Weiß, das klingt, wenn man es nie gemacht hat, ein bisschen komisch. Manche haben dann das Gefühl, sie sind wie ein Papagei. Nur das ermöglicht es halt auch, wirklich zu verstehen, was mir mein Gegenüber gesagt hat. Und die Menschen werden sich besser verstanden fühlen. Ihr werdet eine bessere Beziehung aufbauen können zu eurem Gegenüber. Und das ist ja nur die erste und einfachste Stufe. Es gibt noch viele andere und das ist gerade mal das Zuhören. Man kann übers Zusammenfassen, über offene Fragen, über so viele andere Techniken Schritt für Schritt vorwärts gehen. Aber wie bei allem anderen auch, ist es etwas, was man üben sollte und Schritt für Schritt vorantreiben sollte. Nur dann kann man auch wirklich ja, in der Praxis ankommen. So hast du es gemacht. Und so machst du es immer noch, genau wie ich. Wir lernen da täglich dazu und üben es aber auch täglich. Nur dadurch kann es auch funktionieren. Der Übertrag dann in die Praxis. Bevor wir die Folge abschließen, würde ich ganz gerne dich noch um ein kurzes Statement bitten. Was ist das Wichtigste, was du zum Thema Kommunikation, also der eine wichtigste Punkt, den du an alle da draußen weitergeben möchtest?
Okay, der eine wichtigste Punkt. Das ist nämlich immer schwierig, lange oder vieles auf einfache Dinge runterzubrechen, aber ich werde mein Bestes geben. Für mich ist das Wichtigste, dass man sagt, das Was ist gar nicht so wichtig wie das Wie. Wenn man sich nur darauf konzentriert, auf die Inhaltsebene, das funktioniert nicht so gut, wie wenn man sich auf die Beziehungsebene fokussiert und schaut, wie man das Ganze rüberbringt. Heißt, wenn ich jetzt meinem Patienten sage, du blöder Fettklops, mach deine scheiß Übungen, der guckt mich an und wird mir sagen, Michael, tschüss, das brauche ich mir nicht anhören. Aber wenn ich sage, siehst du denn vielleicht selber eine Möglichkeit, wie du zweimal in der Woche was machen könntest, damit du wieder aktiv wirst, dann sagt er vielleicht, hey, ich war früher doch ganz gern schwimmen und ich weiß auch gar nicht, warum ich aufgehört habe. Dann könnte man ja einfach wieder sagen, hey, wie wär's denn, wenn du mal probierst, wieder zum Schwimmen zurückzukommen? Das ist mein Geheimtipp, den ich mitgeben kann, dass man eigentlich guckt, nicht was sagt man, sondern wie sagt man das, und das macht deutlich mehr Unterschied.
Das Was ist wichtiger als das
Das Wie ist wichtiger als das Was. Ja.
Danke fürs Korrigieren. Wow. Das Wie ist das Entscheidende, nicht das Was. Also nochmal für alle, die meinen Versprecher gerade gehört haben. Es geht, aber das ist ja der Beweis. Es geht eben nicht so sehr um den Inhalt, um das Was, sondern vielmehr um das Wie. Der Ton macht die Musik. Das ist entscheidend. Ja. Ich habe am Ende trotzdem nochmal ein Was. Ein Nocebo der Woche, das wir zum Ende jeder Folge dabei haben. Ich muss mal gucken. Ich hatte es hier gerade noch offen. Jawohl. So. Und ich möchte natürlich auch wissen, was du dazu sagst. Das wurde uns zugesendet in einem Kommentar. Ärztin zu einer älteren, offensichtlich ängstlichen Patientin nach einer Arthroskopie am Knie. Sie müssen ab jetzt Schuheinlagen tragen. Die meisten Patienten entwickeln nach so einer OP X-Beine und brauchen dann ganz schnell ein neues Kniegelenk.
Okay, ja. Das war halt gleich der Hammer und gleich dreimal. Das war ja nicht nur ein Nocebo, das war ja halt gleich die ganze Salve oder was. Ja, das macht Hoffnung für die Zukunft. Ich hoffe natürlich, dass in Zukunft sowas nicht mehr so oft passiert. Leider höre ich es in der Praxis jeden Tag. Das ist dann immer so ein bisschen wie bei diesen Fail-Videos früher. Da gab es doch immer diese Sendungen, wo man dann die Fail-Videos gehabt hatte, wo man ein bisschen Schadenfreude hatte und gedacht hat, das passiert mir nicht mehr. Aber es ist schon schlimm, dass es überhaupt passiert. Also irgendwo macht es einen schon betroffen, wenn man das hört. Deswegen, ja, es passiert. Und ich hoffe, dass es in 10 Jahren vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß passiert.
Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Denn ähnlich wie bei deiner Aussage mit der Lunge und dem Ausdauersport, ist es auch hier, das kann massive Folgen haben. Das kann dafür sorgen, dass sie sich weniger bewegt, dass sie Angst hat, wenn sie die Einlagen vergisst. Das Harmloseste, wenn sie drauf hört, was passieren kann, ist, dass sie in Zukunft dauerhaft Geld für Einlagen ausgibt, die sie wahrscheinlich einfach nicht braucht. Und auch das finde ich einfach nicht fair. Also selbst wenn es kleine Beträge sind, das muss einfach nicht sein. Im schlimmsten Fall wird die Dame immer darauf achten, ob sie X-Beine hat. Und wenn sie da was entdeckt, rechnet sie auch schon mit dem neuen Kniegelenk und achtet noch mehr darauf, was denn so gerade in ihren Knien passiert. Und das muss echt nicht sein. Das muss echt nicht sein. Ja, am Ende schließt sich der Kreis zu deiner Nocebo-Geschichte. Es war ja durchaus auch eine Schmerzgeschichte irgendwie. Du machst jetzt wieder Ausdauersport. Damit würde ich die Folge auch gerne beschließen, denn du hast am Anfang gesagt, es macht Sinn, sich auf die Lösung zu konzentrieren und nicht auf das Problem. Für welchen Sport bist du denn Feuer und Flamme? Was machst du?
Oh je. Also Sport ist, wie gesagt, meine große Leidenschaft. Ausdauermäßig gehe ich schwimmen und jogge. Aber sonst ist es auch noch so ein bisschen eine Sucht, die in verschiedene andere Richtungen auch noch ausgeschlagen hat. Aber Ausdauersport, Schwimmen und Laufen.
Du bewegst dich gerne ausdauernd an der frischen Luft vorwärts. Das könnte
Auf
man
jeden
vielleicht so
Fall.
sagen. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Und deine Lunge
Genau.
macht das alles mit.
Perfekt. Also manchmal denke ich mir, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, ich würde dem Arzt einfach gern mal die Ergebnisse von meinem letzten Halbmarathon schicken und sagen, ja, sie haben gemeint, das geht gar nicht mehr. Und ja. Aber das ist nur so ein Wunschgedanke.
Ist nichts, was du in die Tat umsetzen würdest, aber
Na.
du kannst auf jeden Fall deiner Leidenschaft nachgehen. Du hast dir selbst bewiesen, dass das geht. Und das ist auch das, was dich antreibt. Du möchtest auch anderen Menschen helfen, aus diesem Sumpf, aus dieser Falle rauszukommen und wieder für sich vorwärts zu kommen. Das ist das Ziel. Das ist auch mein Ziel. Und ich hoffe, wir können euch, die ihr uns da heute zugehört habt, vielleicht auch bei diesem Ziel und bei dieser Motivation noch etwas mehr Schwung geben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich konnte einiges mitnehmen. Ich habe heute wieder viel gelernt. Ein paar Dinge, die ich wirklich so auch fast schon als Spruch mir notieren werde. Auch wenn ich einen direkt falsch wiedergegeben habe. Das Wie ist wichtiger als das Was. Jetzt hat es gestimmt. Lösungsorientiert vorwärts gehen. Auch die Bootmetapher, die wir hier noch etwas geschliffen haben, werde ich in die Praxis übertragen und ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal von dir höre. Wir haben ja noch ein paar kleinere Projekte auch geplant.
Vielen Dank, Christoph. Ich fand es eine super Moderation. Es war für mich total einfach, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich auch schon auf die Projekte, die da noch kommen, damit die Patienten in Zukunft vielleicht weniger Nocebos und mehr Placebos bekommen.
Das freut mich. Vielen Dank dir. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
Danke dir
Ciao.
auch. Ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.